Ja, dann kommen wir nämlich zum letzten Tagesordnungspunkt für heute, Top Nummer 14. Unsere DSC-Interpretation Nummer 4, beziehungsweise deren Update im Kontext der steuerlichen Nebenleistungen. Damit haben wir uns ja nun inhaltlich schon befasst und jetzt geht es so ein bisschen um die Frage, das auch mit Inhalt zu füllen im Sinne eines Draftings der Interpretation. So ein bisschen, und das die Frage, Ilka, die nehme ich dir jetzt mal schon mal vorweg, da können wir gleich nochmal drüber sinnieren. Die prozessuale Frage, die für uns auch so ein bisschen im Raum schwebte, war, wann können wir so ein Update der Interpretation erlassen? Müssen wir sozusagen warten auf die Endorsierung von IFRS 18, weil dann formal sozusagen der Standard erst geltendes Recht ist? Oder wie gehen wir damit um? Ja, das ist vielleicht so ein Punkt, den wir nochmal schauen müssten. Ich habe natürlich schon eine Meinung dazu. Das andere wäre natürlich Ultima Ratio auch beim BMJV im Zweifel nochmal Rücksprache zu halten, ob es irgendwelche, sagen wir mal, Vorbehalte gibt. Aber das ist vielleicht schon mal so einer der kleinen, aber feinen Nicklichkeiten, die wir uns intern schon gestellt haben, wann wir sozusagen so ein Ding dann eigentlich zur Schau stellen dürfen. Jetzt mal aber unabhängig davon, Ilka, können wir uns gerne erstmal mit den Inhalten auch noch auseinandersetzen. Bitteschön.
Ja, vielen Dank. Wo stehen wir? Wir haben uns ja in der Sitzung im Juni und Juli, meine ich, inhaltlich mit der Frage befasst, wie die DSC-Interpretation zu überarbeiten ist. Und insbesondere eine vorläufige fachliche Einschätzung zum Ausweis von ertragsteuerlichen Nebenleistungen für die deutsche Steuerjurisdiktion in der G&V nach IFRS 18 erzielt. Und die war jetzt meine Marschroute für einen Entwurf zur Änderung der DSC-Interpretation Nummer 4. Ich habe Ihnen als Sitzungsunterlage 14a einen Entwurf mitgegeben, der als änderungsmarkierte Version der bestehenden Interpretation ausgestaltet ist, sodass man sehen kann, an welchen Stellen wir Änderungen vorschlagen würden und wie die aussehen würden im Vergleich, also wie sich das in die bestehende Interpretation einpassen würde. Ich habe zum Entwurf 4 Fragen mitgebracht. Mal gucken, ob wir die alle schaffen. Ich würde vorschlagen, falls es aus der Runde jetzt nicht andere Vorschläge gibt, dass wir uns den Entwurf einmal direkt anschauen, inhaltlich drüber sprechen und uns dann im zweiten Schritt mit der Frage Konsultationsfrist, wann starten wir die Konsultation etc. und welche Form der Überarbeitung sollte es eigentlich sein, befassen. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Folgefrage, die an mich herangetragen wurde, ob wir Änderungsbedarf bezüglich des Ausweises in der Kapitalflussrechnung sehen, mitgebracht. Das ist so die Gemengelage für die Sitzung heute. Ich würde, wenn keine Anmerkungen vorab bestehen, einfach mal die Sitzungsunterlage teilen und dann durchführen. Ich hoffe, dass jetzt das Word Dokument ersichtlich ist. Na. So, also was wir gemacht haben, ich habe einen Entwurf einer Änderung der bestehenden Interpretation jetzt mal als Vorschlag erarbeitet. Wir können uns auch noch darüber unterhalten, ob vielleicht nicht eine Neufassung als Interpretation Nummer 5 die sachgerechtere Variante wäre. Ich habe es jetzt in der vorliegenden Fassung mal als Änderung der bestehenden Interpretation entworfen und würde direkt mal auf die inhaltlichen vorgeschlagenen Änderungen springen. Und neben redaktionellen Änderungen ist die erste Änderung in der Interpretation in der Textziffer 14 vorgesehen, weil Textziffer 14 fortfolgende sich mit dem Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung beschäftigen. Da enthielt die bisherige Interpretation ja eine klare Ausweisvorgabe, dass ertragsteuerliche Nebenleistungen kein Steueraufwand sind, deswegen ein Ausweis in der Zeile Steueraufwand ausscheidet und entsprechend dem wirtschaftlichen Gehalt in der Regel ein Finanzierungsaufwand auszuweisen sind. So, das war so die bisherige Regelung. Und hier setzt jetzt unsere Überarbeitung ein. TextDiff 14, die Änderung, die wir vorschlagen, ist, dass wir grundsätzlich erstmal darauf hinweisen, dass der Ausweis entsprechend den Vorgaben in EFS 18 Darstellung und Angaben im Abschluss zu erfolgen hat, entsprechend den dort enthaltenen Ausweisvorschriften. Nach wie vor wäre das Statement aber dennoch, dass ein Ausweis in der Kategorie Ertragssteuern ausscheidet. Und entsprechende Folgeänderungen haben wir dann auch in der Begründung vorgeschlagen. Redaktionelle Anmerkung. Ich habe in der Bezeichnung jetzt umgestellt von Gesamtergebnisrechnung auf Gewinn- und Verlustrechnung in Anbetracht der Terminologie, die EFS 18 beinhaltet. Die EFS 18 unterscheidet zwischen drei Statements of Performance, nämlich einmal das Statement of Financial Performance. Das ist gleich die Ergebnisrechnung, wird das dann sein in der deutschen Übersetzung. Statement of Profit or Loss, die Gewinn- und Verlustrechnung. Und Statement of Comprehensive Income, die Gesamtergebnisrechnung. Und da sich die Ausweisvorschriften in Bezug auf die Zuordnung auf die Kategorien immer auf das Statement of Profit or Loss beziehen, habe ich jetzt hier sprachlich umgestellt in der Interpretation auf Gewinn- und Verlustrechnung. Das ist jetzt eine redaktionelle Anmerkung, die ich jetzt hier auch noch im Kommentarmodus angemerkt hatte. Das zieht sich im Folgenden durch. Eine kurze Pause. Gibt es zu TextDiff 14 Anmerkungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann habe ich eine neue TextDiff 14a eingefügt. Die enthält dann eine konkrete Regelung. Jetzt tatsächlich für Zinsen auf Steuernachzahlungen und Steuerrückerstattungen, dass diese, und das war unsere fachliche Einwertung, regelmäßig der Kategorie Betrieb im Sinne des EFS 18 zuzuordnen sind. Und die Begründung folgt dann in den Textziffern B11 bis B12. Jetzt auch noch keine Handzeichen. TextDiff 15 haben wir Überarbeitung vorgenommen. Die enthielt bislang eine Regelung, dass die spätere Aufzinsung des Buchwerts einer ertragssteuerlichen Nebenleistung Finanzierungsaufwand darstellt. Das haben wir inhaltlich nicht angepasst, sondern die neue Regelung von EFS 18 ergänzt. Und was ich noch ergänzt habe, dass als Klarstellung, dass so die Aufzinsung des Buchwerts einer Schuld aus einer ertragssteuerlichen Nebenleistung in der Kategorie Finanzierung auszuweisen ist, mit den entsprechenden Referenzierungen auf die Paragraphen von EFS 18. Auch dazu schlagen wir in der Begründung eine Erläuterung vor. Momentan auch keine Einwände. Eine redaktionelle Änderung haben wir dann in der Textziffer 17. Das sind die Anpassungen von Referenzen und Paragraphen. Textziffer 17, da gibt es um die Erläuterung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden. Da ist die Paragraphen auf die neuen entsprechenden Vorschriften in EFS 18, beziehungsweise teilweise wurden sie nach EFS 8 verschoben, angepasst. Und im Grunde holen wir zwei Änderungen nach, weil es ergab sich zwischenzeitlich auch neue Regelungen durch das IAS 1 Amendment, Disclosure of Material Accounting Policies, und die Aktualisierung der Textziffern holen wir hier nach, beziehungsweise ziehen sie auf EFS 18, auf den Stand von EFS 18 gerade. Jetzt auch noch keine Hände. Dann haben wir neue Regelungen vorgeschlagen zum Inkrafttreten der Änderungen, wie sie jetzt hier formuliert sind, und entsprechende Übergangsvorschriften. Die DSC-Interpretation enthielt selbst für den damaligen erstmaligen Inkraftsetzungszeitpunkt eine entsprechende Regelung oder zwei Textziffern zum Inkrafttreten und Übergangsvorschriften. Die würden wir vorschlagen, sie drin zu belassen, um den kompletten Lesefluss irgendwie der Interpretation zu erhalten, aber eben jetzt neu die Änderungen, wenn wir sie so verabschieden, brauchen ja auch eine Regelung zum Inkrafttreten, Und der Vorschlag jetzt 9 Textziffer 20 wäre dann, dass die entsprechenden geänderten Textziffern bzw. die neu eingefügten Textziffern erstmalig auf Geschäftsjahre anzuwenden sind, in denen ein Unternehmen auch IFRS 18 erstmalig anwendet. Textziffer 21 ist dann noch eine Klarstellung. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir die bedürfen, dass sofern sich eine Änderung im Ausweis ergibt, dies eine Folge der Erstanwendung von IFRS 18 ist und somit eine Methodenänderung im Sinne von IAS 8 darstellt und der Vollständigkeit halber entsprechend auf die Regelungen zur in IAS 8 zu den zur Darstellung einer erstmaligen Anwendung eines IFRS als Methodenänderung und der Vollständigkeit halb aber auch nochmal einen Verweis auf die entsprechenden Übergangsvorschriften in IFRS 18. Das dazu Anmerkungen. Ich sehe auch keine Einwände. Das waren die vorgeschlagenen Änderungen im Body der SC-Interpretation. Dann springe ich mal auf die Paragraphen in der Begründung. In der Begründung war bislang eine einzige Textziffer zum Ausweis ertragssteuerlichen Nebenleistungen enthalten. Das war die Textziffer B8. Die habe ich jetzt, oder würde ich vorschlagen, zu ändern, einschließlich der Überschrift darüber. Die Überschrift würden wir dann fassen als Ausweis ertragssteuerlichen Nebenleistungen in der Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS 18. Und dann eben mit der entsprechenden Ergänzung, dass es sich um die Änderung 2025, was auch immer, wann sie dann von uns in Kraft gesetzt werden, handelt. Textziffer B8 enthält neu jetzt erst einmal eine Erläuterung des Hintergrunds der Änderung, die wir vornehmen, dass diese durch IFRS 18 verursacht ist. Und die Änderungen hauptsächlich den Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS 18 betreffen, dass die DSC-Interpretation zuvor lediglich vorsah, dass ein Ausweis als Steueraufwand bzw. Steuerertrag ausscheidet und IFRS 18 jetzt neue Vorschriften, dezidierte Vorschriften für den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen in der G&V enthält und entsprechend eben eine Änderung erforderlich war. Dann enthält die Textziffer noch den Verweis darauf, was wir durch die Überarbeitung oder die Änderung der DSC-Interpretation an der Interpretation selbst geändert haben, welche Textziffern neu eingefügt wurden, welche Textziffern geändert wurden, und dass eben auch redaktionelle Änderungen vorgenommen wurden. Textziffer B9 ist dann eine inhaltliche Begründung zum Ausweis in der G&V. Vormals hatten wir in der Textziffer B8 eine Erläuterung dazu drin, dass zusätzliche Posten, Überschriften und Zwischensummen einzufügen sind, wenn eine solche Darstellung für das Verständnis der Ertragslage des Unternehmens relevant ist. Also die Textziffer B9 beschäftigt sich jetzt auch mit der Frage, in welchem Line-Item, also soll es ein separates Line-Item geben oder muss es eins geben oder nicht. Und wir verweisen, das wäre jetzt der Vorschlag an der Stelle, verweisen eben da auf die entsprechenden Vorschriften zur Aggregation, Disaggregation in IFRS 18 beziehungsweise eben eine Useful Structured Summary. Textziffer B10, Kastenteile, ich sehe eine Hand, ja.
Zu B9, ja. Ich finde die Formulierung, die Eingangsformulierung, die stammt ja aus dem alten Ding, unglücklich. Da steht ja, IAS 37 enthält keine Regelung zum Ausweis der nach diesem Standard bilanzierten Beträge. Ja. Wenn ich das so lese, geht es um den Bilanzausweis. Und das ist ja vermutlich gerade nicht gemeint, sondern gemeint ist vermutlich der Ausweis, der mit dem mit den bilanzierten Beträgen im Zusammenhang stehenden Aufwendungen und Erträge. Mhm. Man könnte zum Beispiel formulieren, IAS 37 enthält keine Regelungen zum GUF-Ausweis von Aufwendungen und Erträge der infolge dieses Standards bilanzierten Rückstellungen. Mhm. So könnte man das. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine elegante Formulierung ist, aber die würde ich da rausnehmen.
Mhm. Deswegen Bezug zur GUF herstellen. Hm?
Ja.
Verstanden. Machen wir gerne. B10 ist dann die Klarstellung, dass es sich bei den ertragsteuerlichen Nebenleistungen nicht um Steueraufwand bzw. Steuererträge handelt, weil es sich gemäß IAS 12 eben gerade nicht um Ertragssteuern handelt. Da IFRS 18 vorsieht, dass in der Kategorie Ertragssteuern nur Steueraufwendungen bzw. Steuererträge im Sinne von IAS 12 auszuweisen sind, scheidet folglich ein Ausweis von ertragssteuerlichen Nebenleistungen in der Kategorie Ertragssteuern aus. Das ist die Begründung jetzt in B10. Ich sehe keine Anmerkung. B11 befasst sich dann mit Zinsen auf Steuernachzahlungen. Und hier war unser Ergebnis der fachlichen Auseinandersetzung, dass diese in der Regel nicht in der Kategorie Finanzierung ausgewiesen werden können. Zum einen, das wäre der erste Strang, da diese Zinsen sich nicht aus Geschäftsvorfällen ergeben, welche lediglich die Aufnahme von Finanzmitteln beinhalten, sodass eben, weil es sich um eine nicht reziproke Gegenleistung darstellt. Und zum Zweiten, das ist der zweite Argumentationsast, den wir auch untersucht hatten, für den Fall, dass man untersucht, dass es sich um Verbindlichkeiten handelt, welche nicht lediglich die Aufnahme von Finanzmitteln beinhalten, ein Ausweis des Zinsaufwandes regelmäßig ausscheidet, weil eben der Zinssatz regelmäßig nicht dem nach IAS 37, 47 anzuwendenden Diskontierungszinssatz entspricht und der Zinslauf erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuerentstandung entstanden ist, beginnt. Und aus diesen Gründen eben Zinsen auf Steuernachzahlung regelmäßig nicht der Kategorie Finanzierung zuzuordnen sind, sondern eben dann per Default in der Residualkategorie Betrieb. Das ist der Vorschlag für B11 für die Zinsen auf Steuernachzahlungen. Gibt es dazu Anmerkungen? Volker sagt gerne, ja.
Ja, vielleicht aus Sinn eines vielleicht eher dummen Users. Das klingt doch ziemlich spitzfindig, wenn ich das mal so sagen darf. Sehr, sehr spitzfindig. Und das sind doch wahrscheinlich auch nicht die größten Beträge, um die es da gehen dürfte. In der Darstellung könnte das doch, also finde ich, würde jeder wahrscheinlich erstmal, der sich zwar mit Bilanzierung beschäftigt, aber vielleicht jetzt nicht so in der Tiefe, wie Sie das tun, würde dann sagen, ey, so what, das ist doch alles Zinsaufwand, oder?
Also es ist spitzfindig, aber das sind leider die Ausweisvorschriften von IFRS 18. Die sind sehr klar an der Stelle. Und wenn es sich um wesentliche Beträge handelt, also unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten kann man, wenn etwas unwesentlich ist, dann who cares. Aber wenn es wesentliche Beträge sind, wird man für die Ausweisfrage aufgrund der dargestellten Gründe eben regelmäßig scheitern. Als mit dem Ausweis als Finanzierungsaufwand.
Ich will es auch nicht ändern, das war jetzt nur ein Hinweis aus User-Sicht. Ja. Okay, alles klar.
Ich sehe das jetzt gerade. Darf ich nochmal ganz kurz? Also da,
gerne.
Da ist, du benennst ja Verbindlichkeiten im Sinne des IFRS 1859a. Und dann kommt ja eine Kurzbeschreibung dessen, was in 1859a drin ist. Und dann kommt etwas später 1859b und jetzt sieh es mir nach, ich weiß nicht, was drin steht. Jetzt so, ich müsste also jetzt nachgucken und da wäre es vielleicht schöner für den User, für den Anwender, wenn er jetzt auch noch ein Stichwort hätte, was denn da in dem 59b drin steht. Dann kann man das vielleicht besser nachvollziehen.
Gerne. Machen wir. Und B12 ist dann die Begründung für die andere Seite, Zinserträge, Zinsen auf Steuerrückerstattungen. Da war das Ergebnis der Diskussion, diese Zinsen erfüllen regelmäßig nicht die Voraussetzung für eine Zuordnung zur Kategorie Investition. Das würde voraussetzen, dass die Zinsen aus einem Vermögenswert resultieren, der einzeln und weitgehend unabhängig von den anderen Ressourcen des Unternehmens einen Ertrag erwirtschaftet. Und diese Voraussetzung ist eben aufgrund der Abhängigkeit der Steuerrückerstattungsforderung vom zu versteuernden Gewinn des Unternehmens und der damit einhergehenden Abhängigkeit von der betrieblichen Tätigkeit des Unternehmens regelmäßig nicht erfüllt, sodass ein Ausweis in der Kategorie Investition ausscheidet. Zinsen auf Steuerrückerstattung sind daher nach IFRS 18 regelmäßig in der Residualkategorie Betrieb auszuweisen. Und es war auch etwas, was wir diskutiert haben, dass in Ausnahmefällen ein Ausweis in der Kategorie Investition dann in Betracht kommt, wenn eben diese Abhängigkeit, sei es auch nur mittelbar, von der betrieblichen Tätigkeit des Unternehmens nicht gegeben ist. Zum Beispiel, das war ein Beispiel, was wir diskutiert haben, im Falle von Rechtsstreitigkeiten infolgedessen das Unternehmen zur Vermeidung von Zinszahlungen hohe Vorauszahlungen an die Steuerbehörde geleistet hat und es eben aufgrund dessen eben jetzt zu einer Steuerrückerstattung und damit einhergehenden Zinsen kommt.
Ilka, ich als Prof guckt man immer auf Formalita. Also entweder muss hinter Betracht das Komma weg oder den Klammerzusatz. Und mir, ich fände es schöner, wenn das nicht in Klammern stünde.
Also die Klammern weg, gerne.
Genau, dann kriege ich das noch so ein bisschen deutlicher. Und wo ich gerade dabei bin, bei B13 ist ein Blank zu viel bei an derer. Letzte Zeile.
Oh ja.
Dann halte ich jetzt auch meinen Mund.
Danke. Very welcome. Dankeschön. Weitere Anmerkungen zu B12? Sehe ich erstmal nicht. Dann zu guter Letzt, die B13 ist die Erläuterung zu Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung des Buchwerts einer Schuld. Die sind nach IFRS 18 in der Kategorie Finanzierung auszuweisen, da es sich um einen Zinsaufwand auf der Aufzinsung einer Verbindlichkeit handelt. Und dieser Zinsaufwand ist einer, der zum Zweck der Anwendung anderer Vorschriften in den IFRS ermittelt wurde. Und das ist die Voraussetzung, die in IFRS 18 genannt wird. Gibt es dazu Anmerkungen? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich gern zu meiner Eingangsfrage zurückkehren. Wir haben jetzt hier vorgeschlagen, das Ganze als eine Änderung der bestehenden Interpretation vorzunehmen oder einen Entwurf dazu zu schreiben. Ist das für den Fachausschuss stimmig oder sollten wir eine komplette Neufassung der Interpretation, also als der es die Interpretation Nummer 5 vornehmen, es hätte den Vorteil, dass die alte Interpretation dann eben so lange auch noch bestehen bleibt, solange IFRS 18 nicht in Kraft ist und wir sie dann separat außer Kraft setzen könnten, wenn IFRS 18 verpflichtend anzuwenden ist. Das heißt, wir könnten den alten Status quo bis dahin erhalten. Vorteil, wie ich finde, einer Änderung der bestehenden Interpretation ist, es ist relativ charmant, finde ich, die ganze historische Auseinandersetzung, die der IFRS-Fachausschuss seinerzeit geführt hat, zu der eigentlichen Kernfrage der Interpretation. Handelt es sich um ein Sachverhalt nach IS 12 oder IS 37? Das könnte man sehr charmant so erhalten. Und eben die Ausweisfrage, die sich jetzt nach IFRS 18 gestellt hat, durch eine Änderung, wie jetzt hier vorgeschlagen, in den bestehenden Text reinzubasteln. Gibt es dazu Meinungen aus der Runde? Carsten?
Von der Logik her ist das ja eine Folgeänderung einer Änderung im Ausweis bei den IFRS. Das spricht dafür, dass man hier im Änderungs-, also dass man das ändert. Mhm. Es wird ja kein neues Thema aufgemacht. Mhm. Ich würde es ändern. Und wenn einer das noch braucht, dann wird er das sich runterspeichern. Also das ist die alte Fassung.
Mhm. Jens.
So, jetzt auch mal. Ich hatte ursprünglich auch gedacht, es wäre eine Änderung, ähnlich wie Carsten gesagt hat. Ja, also weil es ist ja eigentlich nur eine Fortentwicklung. Wir ändern natürlich relativ viel. Und wir hatten auch dieses Überlappungsthema. Ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal, zumindest als wir Präsenz getagt haben, angesprochen. Ich bin da leidenschaftslos. Also ich schließe mich auch einer Änderungsversion an. Sie ist natürlich schon sehr, weil IFRS 18 ja doch sehr grundlegend die Logik ändert. Doch schon ein bisschen mehr als einfach nur so ein Consequential Amendment. Ich sehe aber diesen Historisierungspunkt, den sehe ich natürlich. Also das würde mich vielleicht auch überzeugen, es als Änderungsfassung zu veröffentlichen. Die Frage ist nur, wie groß die Grundgesamtheit ist derjenigen, die die Altfassung noch brauchen. Dann wäre natürlich der Clean Cut quasi die DSC-Interpretation 4 unverändert zu lassen, die DSC-Interpretation 5 zu machen und dann irgendwann die 4 abzuschaffen quasi, die wäre dann natürlich charmanter. Ich weiß nicht, wie groß dieser Overlap, dieser Graubereich ist. Irgendwann hat sich das ja dann erledigt.
Ja, danke mal so für das Feedback. Also ich bin ja, muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen hin und her gerissen. Sachlich spricht schon eigentlich, ich würde so sagen, es ist halt eigentlich ein Update der bestehenden Thematik oder halt im neuen Standards, das, was dann da versprechen wird, das beizubehalten. Ich sehe aber auch so ein bisschen das redaktionelle Thema, zurückkommen auf meine Eingangsfrage, wann wir dieses Dokument auf den Markt geben können und sollen. Wie viel Verwirrung wir gegebenenfalls stiften, wenn das dann quasi die gleiche Interpretation ist, aber in einer aktualisierten Fassung. Und dann müsste der geneigte Leser fragen, gilt die dann im Moment rückwirkend auch noch für IAS 1? Nee, kann sie eigentlich nicht, weil sie vom Wortlaut nicht auf IAS 1 sich bezieht. Aber das, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Von der Warte wäre es dann natürlich einfach zu sagen, es gibt eine Interpretation 4, die läuft einfach weiter. Und von der 5 könnte man auch, selbst wenn es jetzt irgendeinen Hickhack noch gäbe mit dürfen wir das sozusagen publizieren vor der Indosierung oder nicht? Könnte man aber so oder so sagen, naja, es gibt aber auf jeden Fall diesen Entwurfstand und so sieht er aus. Und den kann man auch bekannt machen, dass sozusagen jeder auch in der Implementierung jetzt sozusagen weiß, wie die Interpretation aussieht. Wie gesagt, das habe ich noch gar nicht abschließend ventiliert, auch nicht mit dem Ministerium, ob es da irgendwie Befindlichkeiten gäbe. Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, so schnell wie möglich, damit jeder sich darauf einstellen kann, was hier jetzt unsere Einschätzung wäre. Ja, also bin ich jetzt echt noch so ein bisschen wankelmütig, muss ich gestehen. Ist jetzt, sagen wir mal, operativ ein relativ kleiner Streich, das schnell zu ändern, was die was die Nomenklatur angeht und irgendein Einleitungssatz, aber da bin ich echt noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht, gibt es sonst noch Meinung dazu, was von den anderen, was eure Präferenz wäre?
Jetzt nochmal. Vielleicht zu dem Punkt mit, soll man das veröffentlichen, bevor sozusagen die formelle Übernahme in EU-Recht erfolgt. Ich glaube, es wäre schon gut und ich glaube, das kann man auch mit einem Vorspann entsprechend titulieren und disclaimen. Wäre natürlich das Feedback vom BMJ wichtig, dass der Entwurf rausgeht, so denken wir darüber und vielleicht, ob es da auch größere Widerstände oder andere Sichtweisen gibt, das Feedback so früh wie möglich einzusammeln, weil irgendwie wird das Ding ja wirklich dann effective, ja, und da wäre es nicht schlecht, auch in dem Themenbereich schon Sicherheit zu haben. Also es wäre zu bevorzugen, das an den Markt zu bringen. Es wird ja ein Entwurf werden, ja, und der wird ja auch wahrscheinlich auch benamst werden können und kommentiert werden können. Und dann wäre, glaube ich, schon ganz gut, es so früh wie möglich zu machen. Man muss ja auch den Leuten ein bisschen Zeit geben. Wir haben jetzt Ende Oktober. Ich weiß nicht, ob die Leute Lust haben, wenn wir das am 23. Dezember veröffentlichen, den Januar, als auch meistens Ersteller, um den 31.12. um damit zu verbringen, sowas zu kommentieren. Also kann man vielleicht auch ein bisschen mehr Kommentierungsfrist gewähren. Und ich glaube, das wäre schon ganz wichtig, das so früh wie möglich rauszuhaben. Und ich glaube, aktuell sind wir ja auch schon, ich glaube, das ARC-Votum ist durch. Jetzt geht die Scrutiny Period los. Also ich habe jetzt bislang aktuell, ne, Sven vielleicht erst beim Accounting Festival was gehört, aber aktuell habe ich jetzt nichts gehört, dass jetzt irgendwie grundlegende Bedenken gegen IFRS 18 geäußert würden, die zu einer Objection im Parlament mit entsprechendem Momentum führen könnte.
Nö, denke ich nicht. Also genau, es ist eher noch so ein bisschen unbekannte, wann genau das kommt. Erst sagte man ja noch, naja, das schaffen wir in 25 noch, jetzt ja wohl doch eher nicht mehr noch in 25. Aber also ich würde wahrscheinlich auch vom Prozedere sagen, dass man jetzt im nächsten Schritt würde ich mal, wenn wir jetzt sagen, okay, inhaltlich sind wir soweit d'accord, dann mit Ministerium mal spricht, den auch sagt, das ist der Stand, habt ihr jetzt irgendwelche prozessualen Bedenken? Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, also mit dem Entwurf schon mal gar nicht, also zu sagen, ich mache einen Entwurf, den lasse ich konsultieren und je nachdem, wie schnell dann sozusagen nach Scrutiny das Ganze auch veröffentlicht wird, sind wir wahrscheinlich auch eh in einem Zeitfenster, dass vielleicht die finale Veröffentlichung dann schon ist, wenn auch interessiert ist, wer weiß, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube auch, dass zumindest jetzt mit dem Entwurf und zu sagen, das ist unsere Einschätzung und natürlich auch nochmal ein bisschen auch das Feedback dann gerne mitzunehmen von denen, die sich gerade damit beschäftigen müssen, das würde ich halt auch gerne so schnell wie möglich machen. Ne? Carsten?
Ja, das hat doch gute Gründe. Ich meine, die Praxis beschäftigt sich schon seit Monaten oder ja, seit er veröffentlicht worden ist mit dem IFRS 18. Und da ist es jetzt gerade sehr gut, wenn wir unsere Auffassung im Entwurfsstadium natürlich veröffentlichen. Das muss man auch dem Ministerium da so sagen. Und dann in der Tat wird sich das vermutlich überlappen, wenn da meine ich schon, dass unsere Fassung erst dann final veröffentlicht werden sollte, wenn der IFRS 18 in EU-Recht übernommen worden ist. Das meine ich schon. Aber unsere Entwurfsfassung, die sollte jetzt so schnell wie möglich an den Markt, sodass sich die Praktiker da so ein Stück weit darauf einstellen können, was da auf sie zukommt. Das ist ja sehr hilfreich.
Und ich glaube, Carsten, ich glaube auch, und da gucke ich Sven an, ich glaube, Legalita könnten wir wahrscheinlich erst ein finales Produkt veröffentlichen, wenn wir einen interessierten IFRS 18 haben.
Ja, das glaube ich auch, dass wir, dass wir wohl kaum was kommentieren können, einer Regelung, die es noch gar nicht auf EU-Ebene gibt. Da bin ich bei dir, ja.
Ja gut, also dann würde ich zum Prozedere mal festhalten, dass ich jetzt kurzfristig mit dem Ministerium nochmal Rücksprache halte, ob es da jetzt erstmal für die Konsultation irgendwelche Befindlichkeiten gibt und mal mit der Arbeitshypothese, dass das nicht so ist. Ilka, wäre dann die Frage, wie machen wir weiter, wenn wir sozusagen das grüne Licht hätten?
Was im nächsten Schritt fehlt, wenn es eine Änderung der bestehenden Interpretation werden soll, wäre die Erstellung des Konsultationsdokumentes mit entsprechenden Änderungsbefehlen. Der Schritt fehlt noch. Ich habe ja bislang nur die Clean-Fassung, wie es neu aussehen würde, vorgelegt. Von daher würde ich das auf jeden Fall nochmal in die nächste Sitzung zum Fachausschuss mitbringen, dass wir dann auch die Entwurfsfassung beschließen können, bevor wir die Konsultation starten. Ich habe jetzt mal mitgenommen, lieber eine längere Stellungnahmefrist, um die Anwender über die Jahreswende nicht zu verschrecken, also vielleicht bis zum, ich sag jetzt mal, 30. April, wenn die Business Season definitiv durch ist. Sehr wanken. Kürzer, länger?
Diese Frage ist es vielleicht auch, das würde ich auch in Kombination auch nochmal vielleicht beim Ministerium auch nochmal challengen. Also mir kommt jetzt gerade noch ein Gedanke, wie das auch rein so vom Anwendungszeitraum funktioniert, wenn es eine Interpretation bleibt. Also normalerweise, wenn ich ja jetzt ein Gesetz habe zum Beispiel und das ändert sich, ne, dann machen wir das ja auch so, aber dann schreiben wir ja hinten rein, ab wann das sozusagen gilt. Und das sind typischerweise dann ja Zeitpunkte, die da definiert werden. Ne? Oder bestimmte Doings, Don'ts und Doings zu auf einem bestimmten Zeitpunkt, ab dem dann jemand dies und jenes diesen oder jenen Gesetzesstand anwenden müsste. Ich sehe jetzt hier noch so ein bisschen das Problem, das wird so ja nicht funktionieren. Also ein Zeitpunkt können wir nicht definieren, sondern wir müssten das ja immer noch relativ auch abhängig machen, so nach dem Motto, das gilt für denjenigen und solange der IS1 benutzt, gilt das andere und für den anderen, vielleicht schon früher oder vielleicht auch später, gilt das Neue, aber nur, wenn er auch IFRS 18 benutzt. Also ich will sagen, die Standards kurz existieren ja noch schon allein deshalb, weil die Geschäftsjahre ja unterschiedlich sind für den einen oder anderen. Das heißt, das wäre so ein Punkt, wenn wir eine Art von Erstanwendungszeitpunkt benennen, das müsste irgendwie so eine doppelte Bedingung dann ja irgendwie sein. Ob das so funktioniert, kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Ich glaube, man könnte das schon formulieren, dass man versteht, was gemeint ist. Da bin ich nur jetzt auch noch ein bisschen... Da habe ich noch ein kleines Fragezeichen dran, weil wie gesagt, nur ein Zeitpunkt wie bei einem, also sozusagen funktioniert das nicht. Man müsste dann schon sagen, gilt dann eben erst, wenn jemand sozusagen das auch so erstmal sich anwendet. Ne? Und die Interpretation selber, also mein Punkt ist halt das mit dem Inkraftsetzen. Ich glaube, das so funktioniert das nicht. Das sind ja zwei Paar Schuhe, ne? Also ein Inkraftsetzen tut das Ding, wenn es bekannt gemacht worden ist. Und dann könnte ich ein Datum sagen und relativ dazu dann und dann, aber ich muss ja trotzdem sagen, die beiden müssen ja noch koexistieren können. Die müssen ja noch beide sozusagen geltendes Recht sein für den einen oder für den anderen Fall. Da bin ich mir, also, aber es ist vielleicht auch ein Punkt, kann ich einfach mal fragen, ob das so geht und ob die sagen, es ist kein Problem. Also ich glaube, man versteht, es ist schon klar, was gemeint ist, ne? Nur das könnte natürlich noch ein Totschlagargument sein, zu sagen, naja, wenn die beide zeitgleich existieren müssen, dann müssen wir es neu nummerieren. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Weil wir haben es bei den, ich überlege gerade, bei den DRS machen wir es ja genau so. Das war ich mal gucken. Ich meine, da hatten wir auch schon Fälle, wo ja bestimmte Sachen in einem DRS gelten und nur gelten für denjenigen, der einen bestimmten handelsrechtlichen Stand anwendet. Ne? Also Änderungen im HGB, die wir dann umgesetzt haben, die kann natürlich auch nur derjenige anwenden, der schon im ersten Geschäftsjahr der Änderung sozusagen war, wenn gleich andere zum gleichen Kalendertag, sage ich mal, vielleicht noch im alten Geschäftsjahr waren. Also mal fragen. Also wahrscheinlich müsste es schon irgendwie gehen, weil ich glaube, wir haben es bei DRS ja schon auch sinngemäß so gemacht, wenn ich so eher drüber nachdenke. Ne? Das haben wir im HGB ja auch. Na gut, aber sei es drum, also sagen wir mal, also so oder so würden wir dann beim nächsten Mal eine Fassung verabschieden, die wir konsultieren lassen. Ja? So.
Ja. Können wir das nicht jetzt schon machen?
Naja, also wenn wir jetzt eine Nummer 4 machen, die wir ändern wollen, dann brauchen wir natürlich eine entsprechende Änderungsfassung. Also mit den Änderungsbefehlen zu
interpretieren. Könnten wir das im Umlaufverfahren machen, vielleicht, wenn wir schon das...
Könnten wir auch im Umlaufverfahren
machen. Also bis jetzt, das ist ja fertig, das ist ja ein gutes Produkt. Wäre jetzt irgendwie schade, wenn wir jetzt den Sitzungszyklus abwarten müssten. Außer jetzt gibt da triftige Gründe dafür. Oder die Ilka sagt, sie braucht eh noch 4 Wochen, aber...
Wie?
Also, die Ilka sagt, sie braucht 6 Wochen. Aber nur für uns schafft sie das in 4. Ja. Ja, also auf eine Woche käme es mir jetzt nicht an, aber ist schon richtig, wenn wir sagen, wir sind inhaltlich d'accord, dann habe ich jetzt kein Problem damit, wenn wir das jetzt sozusagen erstmal inhaltlich sozusagen festziehen und dann im Zweifel im Umlauf uns das nochmal anschauen.
Sogar heroisch jetzt sagen, dass wir uns alle bereit erklären, je nachdem wie die Entscheidung ausfällt, das als Änderung des Vierer zu nehmen oder als neuen Fünfer. Also ich bin da jetzt auch ein Stück weit leidenschaftslos, nachdem ich jetzt diese Argumente alle gehört habe. Spricht vielleicht doch einiges dafür, das beides parallel zu lassen. Ich würde es schnell raushauen.
Ja, also wenn wir uns inhaltlich einig sind, bin ich da auch fein mit. Das andere redaktionell, das können wir natürlich auch im Umlauf machen. Ich will noch mal was nachgucken. Ego, du hast noch eine, ich hatte dich eigentlich unterbrochen, weil du noch eine Frage zur Konsultationsfrist und so gestellt hattest. Welchen Zeitraum
wir haben? Konsultationsfrist, wenn ja, welchen Zeitraum? Bis wann? Also ich würde denken, dass die Indossierung, wenn alles glatt durchläuft, im ersten Quartal über die Bühne gehen sollte. Ich würde auch eher Beginn erstes Quartal von ausgehen, weil ich nicht genau weiß, wie weit die Kommission ist oder ob die Scrutiny Period schon läuft. Carsten, gerne, ja.
Also wenn wir es jetzt im Oktober noch raushauen, dann würde ich sagen Ende Februar. Das ist reichlich Zeit, 4 Monate.
Das soll mit der Busy Season passend, also wenn ich an die Großen denke, Februar sind die manchmal noch unter Wasser. Aber also gerne Ende Februar, also.
Deswegen müssen wir ja schnell raushauen, damit
dann haben sie im Oktober
es vorher machen,
vor Zeit, Weihnachten. Dass man ja im Oktober als Großdirektierer okay. Ist. Thema.
Zeit hat sowieso kein Mensch, also.
Gut,
Ende Februar. Ein abweichendes Wirtschaftsjahr. Es gibt ja auch Unternehmen mit abweichendem Wirtschaftsjahr.
Gut, nehmen wir Ende Februar als Arbeitshypothese. Die Konsultationsfrage, ich habe schon mal eine entworfen, ich habe nur eine. Das ist tatsächlich dann direkt zum Ausweis und einmal ganz kurz zusammengefasst, zu welchem Ergebnis wir gekommen sind. Und der Frage, ob den vorgeschlagenen Änderungen zugestimmt wird.
Wenn du natürlich wenn es zwei Interpretationen werden, sind es keine Änderungen mehr, sondern dann sind es ja sozusagen Neuformulierungen. Ja.
Neufassung.
Genau.
Sollen wir sprachlich nochmal drüber gehen, wenn wir jetzt bei der Neufassung sind?
Ansonsten einverstanden.
Das ist ja relativ
klare Thematik.
Wir haben noch ein anderes formales Thema. Ich habe mich gerade nochmal gecheckt. Wir haben kein Quorum. Wir sind, glaube ich, nur noch 7, ne? Also, das wird so noch nicht funktionieren, weil wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Aber mein Gedanke war jetzt noch, aber das habe ich. Ja, das ist immer das leidige Thema, wie wir mit Entwürfen umgehen, was da schon notwendig ist oder nicht, weil ansonsten ist es eine Zweidrittelmehrheit für Interpretation, die wir brauchen.
Zwei Drittel gesamt oder zwei Drittel der Anwesenden?
Zwei Drittel der Mitglieder.
Nee, das ist zwei Drittel der gesamten, meine ich, macht
das. Ja, der Pferd funktioniert nicht. Nee. Genau, also es funktioniert schon dahingehend, weil die Interpretation, die wir verabschieden, ne, die Finale, das ist auch klar in der Satzung geregelt, das ist ja auch eine der konkreten Vorbehaltsaufgaben im Gesetz, die braucht eine Zweidrittelmehrheit. So. Für die Entwürfe ist das nicht so klar. Ja, also für die Entwürfe steht da keine Mehrheit, für die Entwürfe steht eine Mindestkonsultationsfrist von 45 Tagen. Das ist auch klar, aber eben keine Mehrheit. Das macht aber jetzt vielleicht nichts, dann würde ich das, ich würde das insofern abkürzen, dass wir sagen, ich spreche nochmal mit dem Ministerium, wenn das sozusagen grundsätzlich erstmal positiv ausgeht, dann kann Ilka gerne nochmal im Umlaufverfahren den Entwurf rumschicken. Also je nachdem, welche redaktionelle Fassung der dann noch immer haben muss, ob jetzt ein Änderungsbefehl oder einfach ein neuer Standard, und dann würden wir in dem Zuge das im Umlaufverfahren nochmal abstimmen lassen.
Das wäre ja so wahrscheinlich notwendig. Ne? Also von ich weiß bloß nicht, ob ihr euch über das Umlaufverfahren so ein Votum abholen dürft, aber ich dachte ja, ne, für den Entwurf.
Naja, wie gern, also bei dem Entwurf ist das nicht so kritisch. Also bei der Fernsehinterpretation natürlich nicht, ne? Also die könnten wir jetzt nicht beschließen, das geht nicht. Ne? Da braucht man eine öffentliche Sitzung und da müssen auch mindestens 8 dann da sein. Das geht nicht, da brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Aber für den Entwurf, wie gesagt, für den gilt das in der Form noch nicht. Gut. Okay, gut. Also das, dann gehen wir erstmal mit der Arbeitsbitte los, dass wir das im Umlaufverfahren schon mal, ich sag mal, erstmal soweit vorbereiten, was den Entwurf angeht. Ansonsten, so was haben wir jetzt Konsultations, das haben wir jetzt gesagt, Februar habe ich gehört. Ja, ne, also da haben wir, glaube ich, Luft, das ist unkritisch, und Konsultationsfragen hattest du jetzt eine Catch-all-Frage sozusagen vorbereitet. Da habe ich jetzt auch nichts gehört, dass wir da nochmal ran sollten, oder? Da war ich gerade geistig ausgestiegen oder stehen geblieben. Bei der Konsultationsfrage, da habe ich aber auch jetzt nichts weiter gehört dazu.
Ich auch nicht.
Ja.
Dann habe ich noch einen inhaltlichen Punkt, der an mich herangetragen wurde. Ich habe mich mit 2, 3 Unternehmen, die kamen auf mich zu, wie denn unsere Stoßrichtung in Bezug auf den Ausweis von Zinsen, Strafen auf Vertragssteuern aussieht und unser Arbeitsstand. Und den habe ich berichtet über unsere vorläufige fachliche Einschätzung und den Stand des Projekts. Und in dem Zuge kam eine Folgefrage oder eine Folgefrage an mich herangetragen. Und das ist der Ausweis in der Kapitalflussrechnung nach IS-7 in der durch IFRS 18 geänderten Fassung. Ich habe die Frage kurz in einer separaten Sitzungsunterlage dargestellt, und Kern der Frage oder Ursprung der Frage ist eingedenk unserer fachlichen Beurteilung, und das ist das Verständnis an der Stelle, dass eben die Zinsen auf Ertragssteuern ja nicht wie Zinsen ausgewiesen werden, also nicht wie bisher, also quasi keine Zinsen sind, müsste sich auch nicht infolgedessen etwas in der Kapitalflussrechnung am Ausweis ändern. Und die Regelungen in IS 7 haben sich zwar geändert, es gibt dezidierte neue Ausweisvorschriften unter Abschaffung von Ausweiswahlrechten in der Kapitalflussrechnung. Die sehen wie folgt aus. Dass gezahlte Zinsen bei Corporates künftig einheitlich im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit auszuweisen sind und erhaltene Zinsen künftig einheitlich im Cashflow aus der Investitionstätigkeit. Und vormals gab es eben ja ein Ausweiswahlrecht, dass man entweder das Ganze dem betrieblichen Cashflow zuordnen konnte oder eben aber der Finanzierungstätigkeit bei gezahlten Zinsen oder der Investitionstätigkeit bei erhaltenen Zinsen. Dieses Ausweiswahlrecht wurde abgeschafft und vereinheitlicht im Zuge von IFRS 18. Was sich aber nicht geändert hat, ist die Frage, ist eine Transaktion ein gezahlter Zins oder ein erhaltener Zins? Also auf Sachverhaltsebene werden keine neuen Sachverhalte abgegriffen, sondern nur die Zuordnung entsprechend vereinheitlicht unter Abschaffung von Ausweiswahlrechten. Meine vorläufige Überlegung war daher, dass sich aus dem Umstand, dass nach IFRS 18 in der Gewinn- und Verlustrechnung Zinsen auf Steuernachzahlungen nicht in Financing ausgewiesen werden können, bedeutet nicht automatisch, dass das im Cashflow, in der Kapitalflussrechnung nicht im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit auszuweisen ist, weil beide Statements insoweit nicht miteinander aligned sind. Also hatte sich der ESP ja gerade dagegen entschieden, eine weitgehende Angleichung von Kapitalflussrechnung und Gewinn- und Verlustrechnung vorzunehmen. Kern und Ursprung der Frage ist das Verständnis, das aus unserer fachlichen Einschätzung folgt. Es handelt sich nicht um Zinsen, die in Finanzierung ausgewiesen werden können und insoweit müsste sich auch eine Folgewirkung für die Kapitalflussrechnung ergeben. Es ist meine Frage an den Fachausschuss. Sieht der Fachausschuss das ebenso wie ich? Und unabhängig davon, sollten wir irgendwas Klarstellendes in der DSC-Interpretation 4 entsprechend ergänzend aufnehmen oder verdeutlichen? Also sind da Folgeänderungen sachgerecht in der Kapitalfluss, also in der DSC-Interpretation zum Ausweis in der Kapitalflussrechnung? Was wir bislang gibt es ein Statement oder eine Textziffer in der DSC-Interpretation 4 zur Kapitalflussrechnung. Die bezieht sich aber alleinig darauf, dass ein Ausweis unter gezahlte Ertragssteuern ausscheidet. Also dass der Ausweis ausscheidet. Ansonsten ist die Interpretation an der Stelle, schweigt sie. Und bislang haben wir auch keine Folgeänderung vorgeschlagen. Carsten.
Ja, ich würde es unbedingt aufnehmen, schon allein deswegen, dass ich gar nicht jetzt daran gedacht habe. Also ich würde mich dann als Unternehmer, als Leiter Rechnungswesen freuen, wenn da jemand eine Regelung getroffen hat oder mit Fragen quasi, die dann ja irgendwann aufploppen, beantwortet werden. Und jetzt ist die Frage, wie stellen wir uns da? Also tatsächlich sind IAS 7 und IFRS 18 ja nicht aufeinander abgestimmt. Ich bedauere das sehr, also extrem, weil die gleichen Begrifflichkeiten verwendet werden und das für den Normalsterblichen dann irgendwie vermutlich denkt er, es ist klar, dass das, was da im Finanzierungsbereich steht, dann auch in der Kapitalflussrechnung Finanzierung ist. Aber das ist es ja nicht. Und wenn man dem Gedanken folgt, dann wird man ja nun kein Fass gegenüber dem IASB aufmachen, wenn man dann sagt, okay, die Zinsen sind dann eben so zuzuordnen, wie das IAS 7 vorsieht. Also Zinszahlungen in der Finanzierung und Zins, ja, du weißt schon. Mhm. Aber man kann natürlich auch umgekehrt vorgehen und sagen, wir machen es jetzt besser als der ISB. Aber ich glaube, das ist an dieser Stelle vielleicht nicht angezeigt, auf diesem Nebenkriegsschauplatz da eine Front aufzumachen.
Also dein Vorschlag wäre, jetzt ist die Textziffer 16, da entsprechend vielleicht noch einen Satz zu spendieren und auf die entsprechenden Vorschriften zum Ausweis von gezahlten und erhaltenen Zinsen zu verweisen. So, glaube ich, könnte man das hier an der Stelle.
Kann man das machen, ne? Genau. Ja. Dass man da eine Klarheit reinbringt. Mhm. Also ungeachtet vom GUF-Ausweis sind gezahlte Zinsen auf steuerliche Nebenleistungen der Kategorie in der Kapitalflussrechnung gefragt auszuweisen. Wenn wir denn der Auffassung sind, dass das sinnvoll ist. Das wollen wir vielleicht nochmal diskutieren. Wie gesagt, man kann ja auch eine andere Meinung oder eine andere Linie verfolgen.
Also vielleicht da eine Ergänzung. Also ich glaube schon allein mal zu sagen, es gibt hier keine Connectivity, ne? Das ist jetzt der falsche Begriff, weil er mittlerweile anders belegt ist, aber keine Verknüpfung zwischen den Rechenwerken. Das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Hinweis. Ich weiß noch nicht, ich hadere mit mir jetzt einfach zu sagen, das ist alles Finanzierung, nur weil es sich Zinsen schimpft. Weil ja auch in BC 53 ein bisschen ausgeführt wird, was der ISB da so gerne sehen würde. Mhm. Und wenn ich sage, das ist sozusagen the cost of obtaining finance, dann sagt man ja im Endeffekt, hat man den Fiskus genutzt als Finanzierungsquelle, was vielleicht die Realität ist, aber ich glaube, es ist vielleicht vom Messaging her schwieriger. Mhm. Zumal es ja auch nicht zwingend eine klassische Zinszahlung im Sinne einer Markttransaktion ist, ja. Also wenn ich 6% zahlen muss oder was auch immer, dann ist das vielleicht kein aktueller Marktzinssatz, außer ich habe eine ganz schlechte Bonität. Mhm. Also vielleicht nur nochmal, vielleicht muss man das auch nochmal setzen lassen tatsächlich oder vielleicht nochmal als Punkt aufnehmen, wenn wir es im Umlaufverfahren machen. Mhm. Weil ich glaube, da hat der ISB schon eine gewisse Vorstellung, was in der Finanzierungskategorie zu landen hat und was nicht, hätte sich vielleicht halt vorne reinschreiben sollen. Und nicht hinten in die BC. Aber vielleicht guckst du nochmal in BC 53 was, glaube ich. Nicht, dass ich lüge, ich habe es mir irgendwo hingekribbelt. 53, IA 73, BC 53. Yes, zugegebenermaßen betriebswirtschaftlich ist, ist jeder Aufzins, also ist dann das eben auch diese Schuld ein Teil der Innenfinanzierung, ja. Also je nachdem, wie weit man Financing definiert.
Mal schauen, ob uns das unfallfrei gelingt, einen Vorschlag zu machen. Aber ich nehme auf jeden Fall mal mit einen Hinweis darauf, dass G&V und Kapitalflussrechnung nicht aneinander angeglichen sind oder die Ausweisvorschriften. Das wäre vielleicht schon mal ein Satz wert und ein Verweis auf die entsprechenden Ausweisvorschriften in IS-7 oder die neuen Ausweisvorschriften. Gut, gibt's weitere Punkte? Scheint nicht der Fall zu sein. Sven, zurück zu dir.
Ja, genau. Also nee, ich hab jetzt auch weiter nichts. Ja, also dann wären wir ja jetzt soweit erstmal klar und damit durch. Also, das heißt, wir hatten Rücksprache mit dem Ministerium, schicken dann nochmal eine beschlussfähige Fassung im Umlaufverfahren rum, erstmal als Entwurf und je nachdem, wie sich das dann zeitlich ausgeht, eher früher als später, können wir dann auch die Konsultation starten mit einer sehr üppigen Frist. Aber ich glaube, das ist ja auch weniger jetzt vielleicht der Punkt, die Botschaft ist ja dann schon eher, dass überhaupt erstmal der Entwurf da ist, dass da jeder schon eine Orientierung hat, so wird das aussehen. Und bin mal gespannt, wie die Rückmeldungen sind. Ich glaube, im Grunde nach waren wir jetzt ja auch gar nicht so kontrovers unterwegs, aber mal ab, was da dann kommt in den nächsten Monaten. Ja, und dann würden wir dann ab Februar schauen, dann in die Finalisierung zu gehen. Und wie gesagt, also je nachdem, wie das Innovationsverfahren läuft, könnte ich mir vorstellen, dass wir dann auch in dem Zeitfenster uns schon bewegen, wo wir vielleicht auch mit der Innovation gar kein Problem mehr haben, je nachdem. Also muss man gucken, wie lange es jetzt noch zieht, dann im neuen Jahr. Gut. Ja, Elke, dann sind wir soweit durch für heute damit, ne?
Vielen Dank.
Das war Top Nummer 14. Ja, vielen Dank auch von mir an alle. Und das bringt uns dann auch